herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josh und wie immer dabei ist Maike.
Hi.
Hallo Maike. Und letzte Woche haben wir angekündigt, wir reden jetzt über Märchen. Wir haben uns dann aber gedacht, direkt in die Märchen reinspringen, muss man ja nicht. Deshalb haben wir uns diese Woche was anderes überlegt, um euch das Fürchten zu lernen. Maike, was ist das denn?
Oh, also Märchen spielen durchaus heute auch eine Rolle. Aber wir haben uns gedacht, wenn Märchen, wieso dann nicht einfach sofort modernes Märchen? Und haben uns von Guillermo del Toro einen Film herausgepickt, Pans Labyrinth.
Ja, weil Guillermo del Toro grundsätzlich, der macht, also hat er selbst auch mehrfach gesagt, alle seine Filme sind Märchen. Jetzt kann man sagen, okay, Hellboy ist vielleicht dann eher das Action-Märchen, ne? Jetzt nicht ganz so nah an Rotkäppchen dran. Aber er ist ein großer Fan von Märchen und also auch bei Wikipedia steht, dass wir hier ein Märchen haben. Das ist der erste Satz in a Fairy Tale, in einem Märchen. Und gerade dieser Film, ne, es ist halt rein Märchen, aber was diesen Film auch noch ausmacht, ist, obwohl er von 2000, jetzt hätte ich natürlich das Jahr vielleicht sollen vor Augen haben, 2007 glaube ich, ne? Steht das denn nicht auf Wikipedia direkt so ganz, 2006, okay. Bei dieser Film von 2006, also relativ modern, der sich auf Märchen bezieht, der schreckt aber auch nicht vom Gore zurück, über was wir ja nächste Woche dann nochmal genauer sprechen werden. Weil ja. Disney hat ja eigentlich so die Märchen ein bisschen, ich will fast sagen, verweichlicht. Da ist ja alles ein bisschen lockerer.
Also ich muss auch sagen, so diese ganz, die ganz frühen Disney-Verfilmungen von Märchen sind auch so ganz nach einer Formel. Also am Anfang geht ein Buch auf und dann geht es los mit Es war einmal und am Ende, wenn alles gut gelaufen ist, dann geht das Buch wieder, also steht da Ende, die End, und dann geht das Buch wieder zu und dann kann man die Kamera so langsam so davon wieder entfernen. Und es ist ein komplett anderer Ansatz, als es jetzt wirklich hier in dem Film der Fall ist.
Auf jeden Fall. Wobei hier auch Bücher eine große Rolle spielen, aber ein bisschen auf andere Art. Aber mal ganz grob, worum geht's denn in Pans Labyrinth ganz allgemein? Wir sagen jetzt schon, wir werden den Film auch spoilern, wir werden da komplett durchgehen. Ja. Falls ihr ihn noch nicht geguckt habt, guckt ihn aber ganz schnell, weil es ist wirklich ein richtig, richtig toller Film. Ja. Maike, worum geht's denn so in grob Übersicht für die, die es noch nicht gesehen haben und sagen wollen, ich will erstmal wissen, worum es geht, bevor ich ihn gucke.
Na gut, wir haben das historische Setting des Spanischen Bürgerkriegs und in dieser politisch schwierigen Situation folgen wir dem, ich glaube 10 Jahre ist sie alt, dem 10-jährigen Mädchen Ophelia, die mit ihrer Mutter zu Kapitan Vidal zieht. Der, mir ist nicht ganz klar, wie das in diesem, wie soll ich das sagen, in diesem Landhaus geregelt ist. Das scheint eine Zentrale zu sein für die Truppen, die er befehligt, aber auch für Verteilung von Lebensmitteln an Bevölkerung. Also es ist so ein kleiner Brennpunkt einfach. Und wie es dann eben im Bürgerkrieg so ist, es gibt die faschistischen Truppen unter Kapitan Vidal und es gibt die Rebellentruppen, die sich in den Bergen um dieses Haus herum verschanzt haben. Und während diese beiden Gruppen ihren Krieg weiter ausführen, folgt Ophelia so einer durchaus märchenhaften Geschichte, die auch ganz am Anfang quasi schon so eingeläutet wird, die uns ein Erzähler ganz am Anfang schon erklärt. Und natürlich spielen innerhalb der Geschichte ein Faun und ein Labyrinth eine ganz große Rolle.
Ja. Tatsächlich heißt der Film übrigens nur in den Übersetzungen Pans Labyrinth. Der Originaltitel ist ja das Labyrinth des Fauns. El Labirinto del Fauno. Also es ist eigentlich sogar, er sagt auch selbst, es heißt halt Pans Labyrinth, weil das scheinbar mehr erkannt wird im westlichen Bereich.
Ja, ich meine jetzt aus der Antike kommend können wir auch festhalten, so es gibt ja in der Antike die Faune, das ist normalerweise ist das oben Mensch und unten Ziegenbock. Aber der Pan, der Hirtengott, ist eben so mit einer der bekanntesten quasi, die, die einem jetzt einfallen könnten. Von daher ist es jetzt nicht mal allzu weit voneinander entfernt, wenn man ehrlich sein soll.
Ja, und ich meine, hier haben wir auch nicht unbedingt halb Mensch, halb anderes Tier, sondern eher ein eigenes Wesen. Deshalb, also das ist auch ganz schwer jetzt zu erklären. Deshalb guckt bitte alle den Film, weil er ist wirklich toll. Ich glaube, man kann den Film nicht mal spoilen in dem Sinne. Also ich glaube, es geht mehr um die ganze Erfahrung. Das heißt, selbst wenn ihr ihn nicht gesehen habt, ist das im ersten Moment mal erträglich, weil auch wenn ich euch jetzt schon sage, wie es endet, der Film fängt damit an, wie es endet, tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, der Film fängt ja eigentlich mit seinem Ende an. Das heißt, sehr viel zu spoilen ist dann nicht so unbedingt. Plus, wie du sagst, der Film ist absolut bildgewaltig. Also selbst wenn man weiß, was passiert, es zu sehen, ist was komplett anderes. Es ist ganz, ganz großartig gemacht. Es ist wirklich, es ist so einer der Filme, die man sich anschauen könnte ohne Ton, nur um die Bilder gesehen zu haben, weil es wirklich großartig gemacht ist.
Und tatsächlich, Guillermo del Toro sagt auch selbst im Audiokommentar zum Film, dass er in Anführungszeichen Worte hasst. Er zeigt gern mit Bildern. Er ist quasi, deshalb, das hat er auch ganz schön erklärt. Am Anfang des Films sehen wir so Ophelia, die dann mit ihrem Stapel Bücher da rumrennt und so. Und das allein schon dieses Zeichen der, sie trägt halt viele Bücher mit sich, weil sie gerne liest. Da muss nicht irgendwie die Mutter sagen, ach Ophelia, schön, dass du so viel liest. Das freut mich wirklich. Sondern er zeigt einfach, wie sie schon mit einem Stapel Bücher da rumrennt. Und dann weiß man schon, okay, die liest gerne.
Ja.
Und ich glaube, direkt am Anfang hat sie auch schon das so ein eher blaues Kleid an, was natürlich so ein bisschen anzeigt, okay, Alice im Wunderland, das ist eine ganz klare bildliche Anspielung darauf.
Das wird auch später nochmal deutlicher, weil sie bekommt im Verlaufe des Films auch ein Kleid. Und zuerst denkt man, ach, das ist ein schönes grünes Kleid, aber später hat sie nochmal eine Schürze drüber und eine Schleife im Haar, dass sie wirklich eins zu eins aussieht wie ein Alice im Wunderland-Klon.
Ja, was ja auch, also die Verbindung ist ja auch klar, es ist hier ein Mädchen, das quasi in eine andere Welt flüchtet, kann man schon sagen. Übrigens, weil es hier ja auch so ein Thema ist, was ganz viel besprochen werden kann, ist es alles echt, ist es alles nur in ihrer Fantasie? Das ist natürlich was, was auch komplett offen gelassen werden soll. Und das sagt auch Guillermo del Toro selbst, aber Guillermo del Toro sagt auch selbst, er findet, es ist alles echt. Also den Faun gibt's wirklich und sie ist wirklich eine Prinzessin in einem anderen Land. Aber das ist seine Interpretation seines Films.
Es gibt auch eine Szene, in der man merkt, dass das alles echt sein müsste. Aber vielleicht, wir können ja einfach mal anfangen und wenn wir zur Szene kommen, sagen wir nochmal Bescheid quasi.
Genau. Direkt zu Anfang. Du hast ja schon erwähnt, der Film spielt 1944 in oder du hast erwähnt im spanischen Civil War. Es ist genau 1944 und der Film wurde 5 Jahre nach seinem vorherigen Film gedreht, nämlich The Devil's Backbone, der tatsächlich auch 5 Jahre vorher spielt. Also er sieht diesen Film tatsächlich als spirituelle Fortsetzung von Devil's Backbone und arbeitet deshalb auch mit ähnlichen Themen, wobei er auch selbst sagt, dass er sehr gerne mit ähnlichen Themen arbeitet und das in allen seinen Filmen gemacht hat, so ziemlich. Und entsprechend, also hier das schon mal direkt vorab. Es spielt direkt nach, es spielt 5 Jahre nach The Devil's Backbone, weiterhin im spanischen Bürgerkrieg, jetzt halt ein bisschen an einer anderen Stelle. Dann fangen wir doch mal an. Was passiert denn so am Anfang?
Also wir bekommen zu Beginn, ich weiß nicht, ob es tatsächlich sogar das erste Bild ist, da bin ich mir jetzt gerade schon nicht mehr sicher, aber wir sehen das Bild eines Kindes, das am Boden liegt und das aus der Nase blutet. Zu dem Zeitpunkt wissen wir das noch nicht, aber das ist die Hauptheldin Ophelia und dieses Blut bewegt sich aber langsam zurück in ihre Nase hinein. Und dann wird übergeblendet, es wird ein Märchen erzählt über eine Prinzessin, die aus einer unteren Welt kommt, an die Oberfläche geht. Und sobald sie das Sonnenlicht sieht, hat sie allerdings alles vergessen. Sowohl ihre alte Welt, als auch wie sie dorthin zurückkommt. Mhm. Und der König dieser Welt, der hätte seine Tochter aber gerne wieder zurück. Also lässt er überall auf der Erde Tore offen, durch die sie nochmal den Weg nach Hause finden kann.
Mhm. Labyrinthe, um genau zu sein. Also diese Tore sind jeweils große Labyrinthe. Daher auch der Name des Films.
Und das Ganze blendet wiederum über. Jetzt sehen wir Ophelia, die bei einer Autofahrt am Lesen ist, ganz begeistert. Und wie du bereits gesagt hast, sie hat unglaublich viele Bücher dabei. Das heißt, es ist eigentlich von Anfang an ist klar, was für ein Typ Kind Ophelia ist. Und das zeigt sich auch, sie müssen während der Fahrt einmal kurz anhalten, weil die Mutter von Ophelia ist schwanger und die verträgt das ganze Gerüttel über diese unbefestigte Straße nicht so gut und muss aussteigen, um sich zu übergeben. Und während sie quasi zur Seite weg ist, kann sich Ophelia ein bisschen umschauen und sieht einen Stein, der eine sehr merkwürdige Form hat. Als sie drauf schaut, sieht es aus, als wäre ein Auge drin geprägt. Und sie sieht auch kurz darauf eine, ja, so eine Art steinerne Figur am Wegesrand. Der fehlt ein Auge. Mhm. Also nimmt sie Iris und setzt das dort ein. Und aus dem Mund der Figur kriecht, ich dachte zuerst, es wäre eine Heuschrecke, aber ich habe jetzt nachgeschaut, es ist eine Gespenstschrecke.
Das ist sehr genau, ja? Hätte jetzt gesagt, ein langer Käfer, aber das ist natürlich, das ist die Recherche, die man vom fürchtenleeren Podcast erwarten kann. Wir wissen, welcher Käfer es ist. Zumindest Maike weiß das.
Es war halt auch einfach ein sehr schöner Käfer. Ich musste nachschauen.
Auf jeden Fall, ja.
der um sie herum schwirrt ein bisschen, aber die Autofahrt muss sich fortsetzen. Und es wird schon während der Autofahrt so ein bisschen klar gemacht, wir fahren gerade zum neuen Ehemann der Mutter, der auch der Vater des ungeborenen Kindes ist. Und Ophelia ist aber nicht seine leibliche Tochter.
Ja.
Wenn man, und das ist auch wieder so ein Punkt, wo einfach die bildliche Erzählung großartig ist. Der erste Eindruck, den wir von Capitan Vidal bekommen, ist einfach grandios, weil wir sehen zuerst nur die Uhr, auf die er schaut.
Mhm.
Und diese Uhr, die hat auch einen Riss in der Mitte schon, aber sie tickt ein bisschen. Und er ist motzig. Ja, wie kann das sein? Die kommen 15 Minuten zu spät. Und dann so, okay. Als sie ankommen und die Frau aussteigt, er begrüßt sie. Er ist auch relativ höflich, wenn er sie begrüßt. Aber er lächelt erst, wenn er einfach mal so an ihrem Bauch rankrapscht und eigentlich so den ungeborenen Sohn, wie er festgelegt hat, begrüßt. Und wenn er dann Ophelia begrüßen soll, ist so gar kein Lächeln, nichts. Der Mann ist ein Stein.
Ja, und gibt ihr auch nur so die Hand so ein bisschen so. Jetzt nicht unbedingt wie ein liebender neuer Vater, der versucht, akzeptiert zu werden, mit einem Kind umgehen würde.
Nein, gar nicht. Ich glaube, sie reckt ihm versehentlich noch die falsche Hand entgegen, weil sie hält ja die ganzen Bücher mit der anderen fest, wenn sie aussteigt. Ja. Und dann ist glaube ich, auch das Einzige, was er sagt, falsche Hand. und drückt ihre, es sieht richtig unangenehm aus, so er krapscht einfach ihre Finger und drückt so einmal zu.
Ja.
Und du weißt sofort, so das ist ein unangenehmer Kerl. Also, so der erste Eindruck ist sehr prägend.
Ja, und das zieht sich auch durch den Film. Jetzt will ich hier ganz kurz schon mal ansprechen, der erste Schritt in Richtung Märchen, was Guillermo del Toro mehrfach in seinem Audiokommentar und ich glaube sogar auch in ein paar Interviews gesagt hat, ist, dass wir hier so ein bisschen eine Geschichte des Rotkäppchens haben. Auf der einen Seite haben wir Ophelia als Rotkäppchen, quasi dieses süße, unschuldige Kind. Und auf der anderen Seite ist Vidal ist quasi der böse Wolf, der ja auch im Märchen von Rotkäppchen, die weiß ja auch erstmal, also es wird direkt geschrieben, das ist der böse Wolf, aber Rotkäppchen, also die erkennt schon, dass es ein Wolf ist, aber denkt nicht unbedingt, dass der jemand Böses ist. Die unterhält sich mit dem.
Ja.
Und gut, im Märchen, im Rotkäppchen ist der tatsächlich noch ein bisschen freundlicher als der Vidal hier.
Ja,
aber,
wirklich.
Ja, wir haben hier trotzdem einen Mann, der auch für den Bösen, was auch was ist, was Guillermo del Toro unheimlich gern macht, der sieht eigentlich nicht schlecht aus. Also er ist sogar sehr auf sein Äußeres bedacht. Mhm. Soweit ich das mitbekommen habe, war der Schauspieler sogar eher für Comedy-Filme bekannt. Und Guillermo del Toro hatte sogar noch einen Streit mit einem Produzenten, der gesagt hat, du hast hier völlig falsch gecastet, du wirst nicht nur, wird der Film nicht ankommen, sondern du wirst auch noch die Karriere dieser Schauspieler zerstören, weil die halt alle ihre Typen hatten und er quasi gegen Typ gecastet hat.
Oh wow.
Und aber der Produzent hat sich dann wohl, nachdem er den Film gesehen hat, sogar bei Guillermo del Toro entschuldigt.
Das will ich doch hoffen.
Ja, also auf jeden Fall so sehr interessante Fakten zwischendurch, ja.
Also für einen Comedy-Schauspieler ist dieser Mann wirklich grandios.
Ja, ich weiß aber nicht, das ist das Problem. Er hat nur gesagt, dass er bekannt ist für seine Rollen in Comedies. Es könnte auch sein, dass er der Straight Man ist. Das bin ich jetzt nicht sicher, das hat er jetzt nicht genau gesagt. Und ich hatte jetzt keine Zeit mehr, noch mehr spanische Filme anzugucken, um zu gucken, was er so für Rollen spielt. Aber er ist wohl vor allem aus Komödien bekannt. Aber selbst als Straight Man, es ist schon was anderes als das, was er hier macht.
Ja, also das ist wirklich eine sehr intensive Performance. Also es gibt einige Dialogszenen, in denen er tatsächlich eigentlich nichts tut, außer mit Leuten zu sprechen. Und das ist so bedrohlich gefilmt, dass man wirklich wartet, dass er jemanden gleich anspringt. Also das ist echt überzeugend.
Und schon mal vorzugreifen zu einer späteren Szene, wo es noch genauer passiert, aber Guillermo del Toro hat ihn auch quasi sehr beansprucht in manchen Szenen, was er genau machen musste. Zum Beispiel halt wirklich so jetzt sitzt du hier, dann musst du 3 Rauchschwaden ausstoßen, also beim Rauchen, 3-mal ausatmen, dann aufstehen, rübergehen und dann das und das machen. Und er hat ihn wirklich da beansprucht, wirklich sehr präzise zu arbeiten. Und Guillermo del Toro sagt dann aber, er hat gesagt, es wird nicht einfacher, aber irgendwann wirst du besser drin. Und das wurde er auch. Und gegen Ende war er der präziseste Schauspieler am Set.
Oh, wow. Ja.
So, weiter in der Story.
Ja, also, wie gesagt, die beiden kommen an. Wir lernen ganz kurz, so quasi wirklich wie in einem Nebensatz, die Bedienstete Mercedes kennen, die hilft beim Auspacken und die der Hauptmann quasi so ein bisschen rüberwinkt, damit sie sich hier mit kümmert. Allerdings.
Die übrigens auch ganz kurz, die Schauspielerin der Mercedes, Maribel Verdú, ist wohl auch eigentlich eher als Sexbomb bekannt in Filmen. Also eher
Im
so
Ernst?
Die. Genau. Und war hier auch ein bisschen against type gecastet.
Die war aber auch verdammt. Also die war richtig gut in ihrer Rolle, ich weiß nicht.
Ja, also alle waren hier sehr gut, muss man einfach mal sagen.
Oh ja.
Aber weiter, ja.
Ja, also wir haben den ersten kleinen Eintritt ins Labyrinth. Und zwar Ophelia sieht diese Gespenststrecke nochmal fliegen und läuft der hinterher und kommt an einen Torbogen, der oben so einen steinernen Faunskopf hat. Und als sie eintritt, stellt man eben fest, so das sind die halbhohen, verwitterten Ruinen von, man weiß es nicht, einer Anlage, einem Labyrinth eventuell. Und sie beginnt eben durch diese Mauer so ein bisschen durchzuwandern. Allerdings kommt sie nicht weit, weil Mercedes dann plötzlich nochmal hinter ihr erscheint und ihr eben sagt, da gehst du am besten nicht rein, du verläufst dich nur. Und sie nochmal mit nach draußen führt. Wobei man allerdings schon, man sieht so einen Moment des Insektes, das ein paar Bewegungen tut, als wäre es gerade wirklich verärgert. So im Sinne von, das hat nicht passieren sollen, die soll doch in dieses Labyrinth rein.
Hier ist übrigens tatsächlich so, das hat Guillermo del Toro auch direkt gesagt, er wollte diesem Käfer den behandeln wie einen Menschen. Deshalb, der bekommt sogar hier, den hast du gerade angesprochen, ein Close-up, was normalerweise jetzt nicht unbedingt was ist, was ein Käfer bekommt. Aber auch er wird quasi wie ein Charakter behandelt, was halt auch schon mal dazu führen soll, okay, das ist wahrscheinlich nicht nur ein Käfer. Und dazu kommen wir ja dann gleich noch.
Genau, zuerst mal, man sieht eben so die ersten Einstellungen, was momentan auf diesem Landsitz los ist. Also man sieht den Kapitän mit weiteren Offizieren, die gerade eben planen, wie sie gegen diese Rebellen vorgehen wollen. Und es ist so gefilmt, dass Mercedes bringt ihnen mittendrin Getränke, glaube ich. Und man sieht ihr aber an, dass sie immer versucht, auf die Karte drauf zu linsen oder irgendetwas zu erkennen. Und es ist ziemlich klar, das geht sie eigentlich nichts an. Sie hat da eigentlich nicht wirklich was drin zu suchen, aber es fällt auch keinem der anwesenden Männer auf. Und während dieser ersten Szenen wird sehr schnell klar, Mercedes hat irgendwas mit diesen Rebellen zu tun. Also es gibt auch einen Arztbesuch, weil die Mutter von Ophelia eben nach dieser Fahrt wirklich sehr erschöpft ist und Medizin braucht. Und nachdem der Arzt bei Ophelias Mutter fertig ist, läuft er Mercedes nochmal über den Weg und gibt ihr eben heimlich auch Medikamente mit, weil irgendjemandes Bein muss versorgt werden. Es ist gar nicht klar, was da gerade passiert, aber es ist klar, dadurch, dass es niemand mitbekommen soll, wahrscheinlich ein Rebelle, der verletzt ist.
Ja.
Ophelia sieht das Ganze auch, sagt aber vorerst mal nichts dazu und geht zurück zu ihrer Mutter und erzählt der Mutter eigentlich so ziemlich das, was das erste in sich geschlossene Märchen ist in diesem Film. Nämlich die Geschichte der Unsterblichkeitsrose, die auf einem Berg wächst und um den Berg herum sind ganz viele Dornen und die sind voll mit Gift und die Menschen stehen unten am Berg. Und weil man so viel Angst davor hat, dass man sich wehtut, wenn man hochklettert oder dass Leute vielleicht sogar sterben, wenn sie versuchen, da hochzuklettern, geht niemand diesen Berg hoch und irgendwann vergessen sie, dass diese Rose überhaupt auf dem Berg oben drauf steht. Und zum einen ist das ein, das ist ein Märchen, was sich auch späterhin ganz gut einfügt in das Thema des Films mit dem vergessenen unterirdischen Reich und mit dem, dass Menschen vielleicht aus Angst vor Tod und vor Schmerzen sich abwenden und was Einfacheres suchen, anstatt das zu suchen, was wertvoll ist, wie in diesem Fall die Rose. Aber vor allen Dingen, das hier ist super interessant gefilmt, weil Ophelia spricht es quasi auf dem Bauch der Mutter und die Kamera filmt in den Bauch hinein. Wir sehen quasi den Bruder im Bauch und filmt dann vom Bruder rüber zu dieser Unsterblichkeitsrose, den Berg hinunter und durch diese Ranken um den Berg kriecht das Insekt, das wir schon mal gesehen haben. Und plötzlich schwirrt genau dieses Insekt in die Dunkelheit des Berges und dann stellen wir fest, nein, das ist die Dunkelheit vorm Fenster und dann kommt das Insekt durch das Fenster hinein.
Es ist ein wundervoll gedrehter Shot und ich glaube größtenteils CGI, tatsächlich animiert auf eine Art, aber wirklich einfach, es zeigt halt so ein bisschen, ja, das ist halt ein Märchen, das sich die Ophelia gerade ausgedacht hat quasi.
Ja.
Und sie erzählt quasi dieses Märchen und in dem Moment, wo wir das Märchen hören, wandern wir quasi weg. Nur durch ein Märchen kann man schon sein Zuhause verlassen und in eine bessere Welt kommen, bis man dann auf einmal quasi nochmal zu Hause ist. Wunderschön gedreht.
Vor allen Dingen, das leitet auch über in die nächsten Szenen und das ist wie ein überraschendes Erwachen, sage ich jetzt mal. Und jedes Mal, wenn ich an der Stelle vom Film bin, bin ich eine Mischung aus überrascht und entsetzt, dass dieser Film so brutal ist, wie er an einigen Stellen ist. Weil man vergisst das ganz gerne. Wir bekommen zuerst eine Szene, in der es darum geht, dass der Arzt mit dem Kapitän spricht und ziemlich klar gemacht wird, der Kapitän, der hat sich in den Kopf gesetzt, dass er einen Sohn bekommt. Also bekommt er einen Sohn. Und da gibt es keine Diskussion drüber. Da ist es auch nicht wert zu sagen, hör mal, man kann das zu diesem Zeitpunkt doch noch gar nicht sagen. Er weiß das, er bekommt das. Und er zieht aus mit seinem Trupp, weil man in der Nähe wohl Wilderer gefunden hat. Und bei denen hat man Propaganda von den Rebellen gefunden. Die Leute sagen allerdings, sie wären Kaninchen jagen gegangen. Und zum Beweis geben sie ihnen eine Flinte, aus der wohl auch gefeuert wurde. So, Das Problem ist jetzt, der Hauptmann glaubt ihnen nicht. Und dann passiert eine sehr drastische Szene, die aber auch in ihrer ganzen Brutalität genau so gezeigt wird. Und in dem ersten Moment vollkommen deplatziert. Wirklich, also es ist ganz, ganz grausig. Der Hauptmann hat eine Flasche in der Hand. Also er hat so die Tasche von den beiden untersucht. Und dann nimmt er sich diese Flasche und beginnt mit der Flasche das sind zwei Bauern, der Vater und der Sohn. Der Sohn ist erwachsen.
Genau.
Das sollte man dazu sagen. Er beginnt mit der Flasche, dem Sohn die Nase einzutrümmern. Und nicht im Sinne von, er bricht die Nase, sondern diese Nase wird ins Gesicht hineingeschlagen. Und das braucht ein paar Schläge. Das ist sehr, sehr blutig.
Ja, und dann schlägt er weiter auf ihn ein. Und das Ganze halt nur, weil er ihm nicht glaubt und sagt, du lügst mich doch sowieso an, und schlägt ihn quasi zusammen.
Ja.
Hierzu übrigens auch hat Guillermo del Toro gesagt, diese Szene basiert teilweise auf einem wahren Erlebnis, das er hatte.
Oh Gott!
Nicht ganz so krass, sondern es geht darum, er war wohl mal, was ich mir bei Guillermo del Toro, der, soweit ich ihn in Interviews und so gesehen habe, wie einer der tollsten und nettesten Menschen gilt. Er ist wohl mal mit einem Freund zusammen in eine Schlägerei geraten. Und dort hat auch jemand eine Flasche gezückt und dann auf seinen Freund, glaube ich, ihm eine verpasst. Der ist dann nicht, also er hat ihn nicht getötet mit einer Flasche. Aber, und das fand er halt interessant, der Freund wurde mit dieser Flasche geschlagen, und es war nicht wie in einem Film, wo du eine Flasche überbekommst und die Flasche zerspringt. Sondern die Flasche hat gehalten und er hat als weiter draufgeschlagen. Und das ist das, was er hier dann auch nochmal zeigen wollte. In der Realität, so eine Flasche, die hält ein bisschen was aus. Die zerbricht nicht beim ersten Schlag.
Das ist eine super unangenehme Szene. Also, weil wirklich die Kamera auch drauf hält und du siehst richtig, wie sich diese Nase und das Gesicht verformen. Und ehrlich gesagt, beim ersten Schauen, das erinnere ich mich noch, da war ich schon entsetzt und dachte, oh, was ist das denn? Und wenn ich es dann jetzt nochmal sehe, bin ich immer wieder überrascht, weil ich mir denke, so, das ist, als hätte sich ein Horrorfilm in einen Märchenfilm verirrt und hätte da seine brutale Seite kurz mal ausgelebt.
Und so Szenen haben wir noch ein paar später. Und ich will hier dann mal gerade ein Zitat, das ich gefunden habe, dass Guillermo del Toro in einem Gespräch mit Cornelia Funke, die halt die das Buch zum Film 2019 rausgebracht hat, auf einer Bonus-Blu-ray, die ich habe, da haben die so eine Unterhaltung über Märchen tatsächlich. Also eigentlich sehr passend auch für unsere nächste Folge dann. Und da habe ich ein Zitat von Del Toro, das eigentlich perfekt, eigentlich brauchen wir die nächste Folge gar nicht mehr zu machen, weil er sagt genau das, was es ist. Und zwar, ein Märchen funktioniert nur, wenn es unvoreingenommen ist. Des Weiteren muss es Momente haarsträubender Gewalt oder Angst haben. Wir müssen uns in einem Märchen erschrecken, damit es funktioniert. Ob es nun die Amputation der Zehen in Cinderella ist oder die Vergiftung oder Aussetzung von Kindern. Und er sagt quasi, damit ein Märchen richtig funktioniert, brauchen wir auch eine gewisse Angst. Und dadurch auch wirklich in diesem Fall dieses Over-the-Top-Brutale. Eigentlich, es ist nicht Over-the-Top, es ist eigentlich sehr realistisch. Und das ist das Schlimme. Ja. Wir haben ja auch keinen Gore, wo das Blut spritzt und oder wo er dann die Flasche zerbricht und dann das Ende in den Kopf sticht oder so. Nee, ist einfach nur diese stumpfe Gewalt von, der wird mit einer Flasche niedergeschlagen. Mhm. Und dann kommt halt noch dazu, dass dann danach sie nochmal in die Tasche gucken und die halt tatsächlich auch den toten Hasen dabei haben.
Ja.
Und dass Vidal aber das so ziemlich egal ist. Geht dann einfach.
Sogar darüber hinaus. Also er sieht quasi, dass er im Unrecht war, diesen sehr krassen, brutalen Akt zu begehen, und gibt die Schuld aber den Offizieren, weil die dieses Pack nicht richtig untersucht haben. Das nächste Mal soll hier keiner seine Zeit verschwenden. Und man muss dazu sagen, also er hat den Jungen mit dieser Flasche drangsaliert und er hat beide danach erschossen. Also diese beiden Bauern sind tot. Und Das ist auch so ein Punkt, der Film macht ganz viele ganz tolle Verweise innerhalb von sich selbst, sowie auch auf äußere Thematiken. Und diese Kaninchenszene ist eine davon. Zum einen, wir hatten kurz davor eine Erzählung darüber, wie Gewalt und Tod auf Menschen wirken und dass Menschen Angst vor sowas haben. Und dann passiert diese sehr gewaltsame Todesszene. Mhm. Und er findet bei diesen Leuten zwei Kaninchen und drückt die irgendjemandem in die Hand. Und diese Kaninchen werden tatsächlich später im Film nochmal vorkommen. Und es wird gesagt, ach, das sind aber so dünne Kaninchen, da kann man ja gar nichts mit anstellen. Doch, der Kapitän, der will die zum Abendessen haben. Und dann werden diese sehr dünnen Kaninchen, die eigentlich ja ein Bild dafür sind, wie hungrig die Bauern gewesen sein müssen, dass sie mit solchen Kaninchen nach Hause gegangen sind, die werden auf einen vollgedeckten Tisch noch dazugestellt. Also eigentlich frisst der Kapitän Vidal diese Bauern gleich zweimal. Einmal, indem er sie tötet und einmal, indem er wirklich später dann die beiden Kaninchen isst, obwohl man die für das Essen definitiv nicht noch gebraucht hätte.
Ja, na gut, aber sie wären auch sonst schlecht geworden, ne? Muss man mal sagen.
Ja. Nun gut, wir haben darauf folgend, also diese brutale Szene ist zwischen einer Märchenszene und einer darauf folgenden fantastischen Szene, weil Ophelia wird wach, sieht diese Gespenstschrecke und fragt sie, ob sie eine Fee ist. Und als sie ihr dann ein Bild aus einem ihrer Bücher zeigt, wie so eine Fee auszusehen hat, guckt sich die Gespenstschrecke das an und es ist nicht ganz klar, ob die jetzt der Meinung ist, so muss ich aussehen oder ob sie sagt, nee, 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 so sehen wir gar nicht aus, wir Feen. In jedem Falle verwandelt sich diese Gespenstschrecke und ist dann tatsächlich eine Fee, die Ophelia nochmal herauslockt und sie ins Labyrinth bringt. Und hier ist es dann auch endlich der Zeitpunkt, dass wir den Pan kennenlernen, beziehungsweise eigentlich den Faun, nachdem der Film benannt ist.
Genau, und der wird gespielt von Doug Jones, einem der härtest arbeitenden Schauspieler in Hollywood wahrscheinlich.
Oh ja.
Er ist aber irgendwie so der Unbekannte, ne? Also er bekommt inzwischen immer mehr, aber immer noch, wenn ich jetzt sage Doug Jones, ich glaube, wir haben immer noch einige Zuhörer, die dann nicht sagen können, wer das jetzt ist, weil man sieht den eigentlich sehr selten. In der Regel.
Ich glaube fast nie.
In der Regel hat er, ist er in irgendeinem Kostüm, wie hier halt im Faun. Übrigens hier auch eine kurze Geschichte. Guillermo del Toro hatte Doug Jones kennengelernt beim Dreh von, ich glaube, bei Mimic war es. Da ist der, da haben sie noch Nachdrehs gebraucht und der eigentliche Schauspieler ist ausgefallen. Und Doug Jones bekam dann irgendwie mitten in der Nacht einen Anruf. Kannst du kurz vorbeikommen? Hast du Zeit? Und er meinte dann noch so, ich bin ein arbeitender Schauspieler in Hollywood, ich habe immer Zeit. Und weil er unbedingt nochmal einen Job gebraucht hat. Und ist dann hin, hat dort nachgedreht und dann halt auch kurz Guillermo kennengelernt. Und dann haben sie sich, da haben sie sich halt kennengelernt. Und dann ein paar Jahre später hat er dann einen Anruf bekommen, er soll doch in Hellboy den Abe Sapien spielen. Da haben sie dann wirklich das erste Mal zusammengearbeitet. Und dann bei Pan's Labyrinth war es dann so, dass Guillermo del Toro ihn sogar angerufen hat, gesagt hat, ich brauche dich für diese Rolle. Und Doug Jones hat gesagt, ich kann nicht mal Spanisch.
Ja,
und del Toro hat dann gesagt, ist doch egal, notfalls zähl von 1 bis 10, for all I care. Wir synchronisieren dich nach. Und er hat aber dann tatsächlich alle Zeilen gelernt. Er kann immer noch kein Spanisch, aber er hat sie halt sich antrainiert, einfach weil es ihm auch darum ging, dass er jetzt nicht an diesem spanischen Set mit lauter spanischen Schauspielern stehen wollte. Und selbst steht er dann vor diesem 11-jährigen Mädchen und zählt von 1 bis 10 und sie muss darauf dann reagieren. Und entsprechend hat er dann seine Lines gelernt, wurde aber trotzdem nochmal synchronisiert. Sagt aber auch, das macht ja auch Sinn, weil der kann halt tatsächlich nochmal mit seiner Stimme arbeiten und halt die Worte so betonen, wie es wirklich richtig ist. Er spielt auch später noch eine andere Rolle und er ist einfach ein körperlicher Schauspieler für alle, die ihn gar nicht kennen, er sieht halt wirklich körperlich eher aus wie der Pale Man, der später vorkommt. Also ein langer, dürrer Kerl. Er wirkt einfach auch super freundlich. Aber ja, er spielt auf jeden Fall, er kann halt wirklich mit seinem Körper umgehen. Und dieser Faun, der ist halt auch riesengroß und eine Konstruktion, die auch Guillermo del Toro teilweise, also die Figur an sich hat er selbst entworfen, aber auch teilweise das Kostüm dahinter, weil tatsächlich hier haben wir sehr wenig CGI. Das ist tatsächlich ein Kerl, der komplett in einem riesigen Kostüm ist. Der ist nicht in einem grünen Anzug, der ist komplett in einem Kostüm. Der sah wirklich so aus. Das Einzige, dieser Faun hat ja so vorgebeugte Knie, so
Ziegenbeine. Dass er
quasi Ziegenbeine, genau. Und die konnten dem ja jetzt nicht die Beine brechen. Deshalb ist es so, er steuert aber diese Beine wirklich selbst, weil es ist quasi so, dass seine Beine vorne rausgucken und da hat er grüne Stellen an, die dann rausretuschiert wurden. Und der Rest des Beins ist halt dann auch so dran. Also tatsächlich, das Ding hat quasi genau so vor dir gestanden. Und noch eine Schwierigkeit, die mir, glaube ich, noch nie beim Gucken aufgefallen ist, aber die haben dann im Film drüber gesprochen, der Faun wird durch den Film hindurch immer jünger, der altert rückwärts und ist ganz am Anfang sehr alt und verhält sich auch entsprechend. Das hat Doug Jones tatsächlich, musste das auch quasi im Auge behalten. In der ersten Szene ist er halt sehr alt und muss dementsprechend auch sich so verhalten, also dann quasi... Er bewegt sich ein bisschen anders, so ein bisschen stockender und ist einfach auch nicht mehr der Jüngste. Und Doug Jones meinte wohl auch, das war teilweise wirklich schwierig, weil er dann für jede Szene, der Film wurde ja auch nicht in Sequenz geschossen, sondern Doug Jones musste sich dann quasi für jede Szene ein bisschen umdenken und musste nochmal wissen, so, wie alt bin ich heute, was muss ich heute machen? Also es ist auch eine schauspielerische Leistung, die sehr gerne, glaube ich, unter den Tisch gekehrt wird, weil das ist irgendein Typenkostüm. Aber der macht hier so viel mit diesem Kostüm.
Oh ja, auch die Bewegungsfolge ist ganz, ganz grandios. Also, wo du es gerade schon angesprochen hast, wenn wir den zum ersten Mal sehen, ist es wirklich, er sieht erst aus wie ein Stück Hintergrund, weil er hat diese Baumstruktur, die zuerst aussieht, als würde er ja irgendwie in die Kulisse gehören. Und dann dreht er sich langsam und er sieht am Anfang halb blind aus und er bewegt sich, wie du gesagt hast, sehr stockend, als wäre er jetzt wirklich aus einem jahrhundertealten Schlaf erwacht. Er begrüßt aber Ophelia. Er sagt ihr, dass sie wohl die verschwundene Prinzessin Moana aus diesem unterirdischen Königreich sein sollte. Und sie hätte auch einen Beweis dafür auf ihrer linken Schulter. Und er erklärt auch nochmal, was das mit den Portalen auf sich hat und dass man drei Aufgaben erledigen soll, bis der Vollmond scheint. Und wenn man das schafft, dann kann man nochmal zurück, also beziehungsweise sie kann wieder zurück in ihre Welt gehen. Damit sie das macht, gibt er ihr ein Buch mit, was natürlich passend ist für Ophelia, die ja sowieso schon ein großer Bücherfreund ist. Das soll sie erst öffnen, wenn sie alleine ist, weil dort werden ihre Aufgaben drin stehen. Ophelia klappt es natürlich sofort auf und ja, das Buch ist aber noch leer. Das heißt, momentan noch nicht die Zeit dafür.
Übrigens, das ist auch ein Zeichen von etwas, was wir noch durch den ganzen Film hindurch erfahren werden oder merken werden. Ophelia, die hält sich nicht so wirklich an die Regeln, die sie bekommt. Also schon hier sowas ganz Simples wie, guck dir das Buch an, wenn du alleine bist und nö.
Macht sofort auf.
Und da werden wir noch mehrere solche Szenen bekommen, wo sie genau das macht, weil sie ist einfach so.
Ja, das ist wahr. Das wird auch umso ärger, je weiter das geht. Also wir haben ein paar Zwischenszenen, über die wir jetzt mal grob drüber springen, weil es sich da darum dreht, dass man ein Bankett für den Abend vorbereiten will. Und da kommen ein ganzer Haufen wichtiger Leute. Der Bürgermeister, seine Frau, der Priester, wen man halt so einlädt. Die Mutter gibt Ophelia das neue grüne Kleid, mit dem sie noch mehr nach Alice aussieht, und schickt sie zum Baden. Und man sieht auf der Schulter von Ophelia tatsächlich so einen kleinen Sichelmond. Und sie ist auch ganz stolz, als sie das feststellt, weil sie jetzt überzeugt davon ist, so ja, ich bin wirklich diese Prinzessin. und dann liest sie nochmal das Buch. Und in diesem Buch bekommt sie eben gesagt, ihre erste Aufgabe ist, dass da ein Baum im Wald steht, der am Sterben ist. Und der stirbt, weil unter diesem Baum eine riesige Kröte sitzt, die den ganzen Tag nur frisst und frisst und frisst. Und sie muss dieser Kröte 3 Steine irgendwie zu füttern geben, um die Kröte zu besiegen, und soll die dann unter diesem Baum heraustreiben. Und hier ist wieder was der Film häufiger macht. Diese ganze Geschichte und die Suche von Ophelia, wie sie dann durch den Wald geht und nach diesem Baum Ausschau hält, wird immer parallelisiert mit Ereignissen, die auf dem Landgut passieren, beziehungsweise die zwischen den Faschisten und den Rebellen passieren. Also wenn Ophelia auszieht, um in den Wald zu gehen, sehen wir, dass zeitgleich die Truppen von Vidal ausziehen, um nach den Rebellen zu suchen. Wenn es darum geht, zu sagen, wir haben eine große, fette Kröte, die den ganzen Tag nur frisst, haben wir daneben Szenen von einem Bankett, das für Leute angerichtet wird, die vorhaben, den ganzen Abend nur zu essen. Also man sieht immer so, es gibt immer so Querverweise, ohne dass das jetzt eine eindeutige Zuordnung wäre. Also es heißt nicht, diese Kröte ist Kapitän Vidal, aber man sieht durchaus die Themen, die da miteinander so ein bisschen verwoben werden.
Auf jeden Fall. Ich will hier mal noch ganz kurz was anmerken, weil ich habe noch ein Zitat von Del Toro, was ich auch sehr interessant finde, wo es nämlich auch so ein bisschen drum geht, wir haben hier viele Events, die aufeinander folgen, ne? Einfach so, und also was Del Toro sagt, ist, dass es im beim westlichen Drehbuchschreiben, so auf unserer Seite der Hemisphäre, wenn ein Drehbuch geschrieben wird, dann ist das immer, er sagt, es ist durch stark erhöhte aristotelische Bestimmungen reglementiert. Und zwar, es gibt einen erregenden Moment, ein Plotpoint 1, dann kommt ein Plotpoint 2, die Mitte und so weiter. Also es baut alles so aufeinander auf, während es bei Märchen, also grundsätzlich die Logik von Märchen ist eher und dann Prinzip. Es ist sowas, es passiert das und dann kommt das. So hier zum Beispiel haben wir jetzt auch so, sie trifft diese Fee und dann trifft sie den Faun und dann ist die erste Aufgabe ein Frosch und dann ist die zweite Aufgabe das. Es ist nicht so direkt aufeinander aufgebaut, sondern es ist mehr so, und dann passiert was Neues und dann passiert das, worüber sich, was auch ein interessanter Hintergrund ist, auch gerade so, um in die Welt der Märchen nochmal reinzugucken. Es ist irgendwie ein bisschen anders aufgebaut und das stimmt schon.
Vor allen Dingen, das hier war auch so eine Szene, wenn sie diese Kröte, diesen Frosch besiegt, was mit dem Frosch passiert, ist eigentlich ziemlich brutal, weil er sich im wahrsten Sinne des Wortes die Seele aus dem Leib kotzt. Das sieht in erster Linie nur eklig aus. Das sieht nicht brutal aus, sondern in erster Linie eklig. Allerdings saß ich beim Filmschauen da und dachte auch, das wäre etwas, wenn man es als Märchen schreibt, so, und dann erbrach sich der Frosch beispielsweise, da würde es vermutlich weniger krass wirken, als wenn ich tatsächlich sehe, was dort passiert. Weil wenn ich es sehe, ist das schon ein bisschen ein anderes Erlebnis.
Das stimmt. Es ist ein bisschen was anderes, wenn da jetzt nur steht und dann wahrscheinlich sogar, wir haben ja in den Sagen schon drüber gesprochen, ne, dass quasi Kronos kriegt Brechreizmittel und kotzt dann die ganzen seine Kinder nochmal aus. Ist was ganz anderes, wenn man es einfach so sagt, als wenn man es dann im Film sieht. Genau, der Frosch. Es ist schon eine sehr eklige Szene. Wir müssen auch dazu sagen, haben wir ja inzwischen auch so ein bisschen gelernt, Ekel und Gore ist meistens irgendwie miteinander verknüpft. Also, und wenn es dann mal eine Szene ist, die nur rein eklig ist, sie ist trotzdem irgendwie, sie hat denselben Effekt wie eine Szene, die sehr gorig ist, in der Regel.
Ja, doch. Also, das Ganze endet damit, dass Ophelia einen Schlüssel findet bei diesem Frosch und aus dem Erdloch, in das sie hineingekrochen ist, um unter den Baum zu kommen, auch wieder rauskommt, allerdings vollkommen verdreckt. Also, das war toll, dass sie vorher baden war, aber jetzt wieder von Kopf bis Fuß komplett in Schlamm gehüllt.
Aber immerhin hat sie ja ihr Kleid ausgezogen, bevor sie in den
ja.
In den Baum geklettert ist, oder? Das war doch wenigstens eine gute Idee.
Ja, das war gut gemeint, aber das war irgendwie nicht gut gemacht, weil der Wind hat das Kleid leider auch in den Schlamm geblasen. Das heißt, das tut einem schon fast ein bisschen leid, weil sie hat wirklich versucht dran zu denken, aber die Natur war gegen sie. Ja. Und als sie dann wirklich nach Hause kommt, sieht sie aus, als wäre sie gerade noch mal in ein Erdloch gefallen. Also wirklich, ich musste lachen an dem Punkt, weil ich musste daran denken, dass meine Mutter vermutlich sagen würde, ja, so warst du auch. So quasi, ja, in 5 Minuten sind die Gäste da, mach dich nicht dreckig. Und das Erste, was das Kind macht, ist so in den Schlamm springen.
Einmal aber in Dreck gewälzt, ja.
Genau das. Und man denkt sich als Elternteil, ich habe nur 5 Minuten woanders hingeschaut. Wie konnte das passieren? Ja, aber während sie sich auf den Heimweg macht, sieht man eben, dass im Hause, also im Landsitz, dieses Bankett stattfindet und die Leute sich miteinander darüber unterhalten. Unter anderem, dass der Priester sagt an einer Stelle, dass das göttlich alles so abgesegnet ist und die Rebellen, die kriegen schon, was sie verdienen quasi. Der Kapitän macht an der Stelle auch nochmal klar, dass ihm daran gelegen ist, diese Leute wirklich auszulöschen. Also er möchte eine bessere Welt schaffen und in einer besseren Welt sind diese Leute einfach tot. Dementsprechend, ja. Das ist vollkommen in Ordnung, die abzuschlachten. Während diesem ganzen Gespräch, es gibt nur so einen Punkt, der nochmal interessant ist, nämlich der Kapitän wird auf 2 Sachen angesprochen. Zum einen auf die Uhr, die er besitzt, weil die wohl eigentlich, also man erzählt sich, sein Vater, als der gestorben wäre im Krieg, hätte er die Uhr genommen, hätte die auf den Boden geworfen, damit die Uhr kaputt geht. Mhm. Und hätte dann gesagt, sag meinem Sohn, wann ich gestorben bin. Und der Kapitän sagt, nee, mein Vater hatte keine Uhr. Kann nicht sein. Mhm. Aber ich meine, wir haben ja gesehen, dass die Uhr kaputt ist, also höchstwahrscheinlich entspricht das der Wahrheit.
Da sagt Del Toro auch, dass hier das nochmal viel mehr über den Charakter des Vidal aussagt, weil er halt in so einem Umstand sogar lügt, weil er halt einfach besser dastehen will quasi. Und der meinte auch, dass etwas, was man nicht erzählen will, viel mehr über jemand aussagt, als etwas, was man jemandem erzählt. Und in diesem Sinne, da er das nicht erzählt, heißt das wohl, dass er wirklich die ganze Zeit im Schatten seines Vaters steht. Er arbeitet ja sehr hart an dieser Uhr, immer ist sie immer am Säubern und sehr detailverliebt und entsprechend dann zu sagen, nee, mein Vater hatte keine Uhr, ist quasi, er will damit runterspielen, wie sehr er immer noch halt versucht, seinem Vater gerecht zu werden und irgendwie doch nicht mehr in seinem Schatten zu stehen, so in diese Richtung.
Mhm. Vor allen Dingen, es ist sehr arg, wenn man dann sieht, das zweite Thema, über das er nicht sprechen will. Und zwar, er wird gefragt, oder er und die Mutter von Ophelia werden beide gefragt, ja, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und die Mutter, die dankbar ist, dass sie jetzt auch Teil des Gespräches sein kann, möchte da anfangen zu erzählen, ja, der leibliche Vater von Ophelia war Schneider, der ist leider im Krieg gefallen und wir haben aber Uniformen für die Armee genäht. Und der Kapitän kam dann auch immer mal wieder ins Geschäft. So haben wir uns wieder gesehen. Und sie kommt gar nicht so wirklich dazu, das fertig zu erzählen, weil als sie so versucht, seine Hand zu nehmen, zieht er die Hand weg und entschuldigt, das ist eigentlich ziemlich harsch, er entschuldigt sich dann für seine Frau, dass die Sachen erzählt, die niemanden interessieren.
Nachdem sie gefragt wurde.
Nachdem sie gefragt wurde, ja. Was auch wieder so zeigt, ja, wenn... Also er ist offensichtlich ist er kein Mensch, der seine Emotionen teilen will. Also weder in Bezug auf seinen Vater noch in Bezug auf seine Frau. Aber auch einfach, was die Dinge sind, über die er gerne spricht. Krieg, was ein guter Soldat macht, dass er bald einen Sohn haben wird. Das ist sein Interessenspektrum.
Es ist auch mehr das Gefühl, dass er diese Frau nicht hat, weil er diese Frau will, sondern weil er ein Kind will.
Ja,
die ganze
wirklich.
Zeit schon. Genau.
Ja, absolut. Es gibt wieder ein paar kleinere Szenen, weil natürlich die Mutter bekommt irgendwann mit, dass Ophelia in vollkommen verdrecktem Zustand zurück nach Hause kam. Ophelia darf so natürlich auch nicht zum Abendessen kommen. Was wäre das denn? Sondern sie wird eigentlich gleich wieder ab in die Badewanne geschickt. Es wird ja auch gesagt, ja, wir sind alle sehr enttäuscht. ich bin enttäuscht. Mhm. Und dann fragt Ophelia, der Kapitän auch? Der Kapitän auch. Und dann sieht man, dass Ophelia so ganz freudig lächelt. Yes. sie bringt den Schlüssel, den sie bei der Kröte gefunden hat, auch zum Pan. Und man sollte an dem Punkt vielleicht auch sagen, sie hatte vorher mal ein Gespräch mit Mercedes darüber, ob Mercedes an Feen glaubt, ob sie an Faune glaubt. Und Mercedes hat ihr gesagt, es wäre eigentlich keine gute Idee, sich einem Faun anzuvertrauen. Die lügen viel und die haben nie was Gutes im Sinn. Und tatsächlich.
Und der Faun sieht ja auch schon, also von vornherein, schon ein bisschen gruselig aus. Und
ja.
Er weckt nicht so wirklich das Vertrauen. Muss man auch sagen, so von der ersten Szene an.
Ja, also an diesem Punkt ist es auch sehr deutlich, weil wenn sie eben den Schlüssel bringt, erzählt er ihr, wie toll das war, dass sie da die erste Aufgabe gemacht hat und dass sie bald wieder in ihren Palast kommen wird. Und man sieht, dass Ophelia zweifelt und dass sie ihm nicht 100% glaubt. Und als sie ihn fragt, ob er das wirklich alles ehrlich meint, dann wicht er das so lapidar beiseite. So, warum sollte ich dich anlügen? Ich hätte ja gar keinen Grund. Aber sonderlich überzeugend wirkt das nicht. Ja. Und das sieht man Ophelia auch an. Allerdings, sie hat nicht sehr viel Zeit, darüber weiter nachzudenken, weil er drückt ihr ein Stück Kreide in die Hand und sagt ihr, dass sie das für die nächste Aufgabe braucht. Mhm. Dann allerdings gibt es erst wieder einen Zwischenschnitt, weil wir bekommen nebenher noch gesagt, wie das mit den Lebensmitteln aussieht. Und dadurch bekommt das Bankett, das wir vorher gesehen haben, auch nochmal ein bisschen einen anderen Charakter, weil auf diesem Bankett, zum einen, es gab sehr viel zu essen und sehr ausufernd, unter anderem die beiden Kaninchen.
Ja, also es war wirklich ein vollgedeckter Tisch, also quasi so, es ist schon fast schwierig, einen Platz zum Draufessen zu finden, weil der Tisch so voll mit Essen steht.
Absolut. Zu Beginn des Banketts wurde allerdings gesagt, dass jeder, der das Bankett besucht hat, nochmal eine Lebensmittelkarte erhält. Es wird nicht erklärt, wozu. Also es ist auch, für den ersten Moment ist es kurz verwirrend, weil man, also ich dachte zuerst, es wäre ein Übersetzungsfehler und dachte, soll das eine Menükarte sein, was? Aber in der jetzigen Szene wird dann erklärt, nein, das Essen ist eigentlich rationiert. Also sie haben einen großen Lagerraum und jeder muss mit einer Lebensmittelkarte zu diesem Lagerraum kommen und bekommt dann genau das, was da draufsteht. Ein Stück Brot, ein Stück Butter, etc. Was jetzt im Nachhinein dieses Bankett nochmal ein bisschen, ausufernder erscheinen lässt, als es sowieso schon aussah, wenn man weiß, dass eigentlich die Rationen portioniert werden. Ophelia wieder im Badezimmer. Ich weiß nicht warum, aber sie liest das Buch eigentlich die meiste Zeit im Badezimmer.
Hat sie es nicht im Badezimmer versteckt?
Das kann sein.
Ich glaube irgendwo, entweder in der Wand oder sogar irgendwie in der Nähe der Bade. Irgendwo hat sie es da versteckt, da holt sie es dann immer noch mal raus.
Ich glaube unter der Badewanne. Ja, ich glaube dort.
Was ein sehr gefährlicher Ort für ein Buch ist, aber...
Ja.
Naja.
Und auch nicht unbedingt das beste Versteck, aber...
Da ist sie halt wahrscheinlich alleine, ne? Das ist halt so das Problem in diesem Haus. Sie ist ja meistens dann bei ihrer Mutter im Zimmer oder so. Hier ist sie halt alleine und den Raum kann sie absperren.
Ja, das stimmt. Sie versucht auch, das Buch zu lesen. Allerdings, als sie da drauf schaut, entstehen einfach nur rote Flecken auf den Seiten. Und die haben so ganz vage die Form von Eileitern und von einer Gebärmutter. Und dann wird sie panisch und klappt das Buch zu, weil das Buch einfach die ganze Zeit weiter blutet. Mhm. Und hört aber vor der Tür ihre Mutter stöhnen und ächzen. Und als sie die Tür aufmacht, sieht sie auch, ihre Mutter ist über und über mit Blut bedeckt. Also man hat schon Angst, dass es eine Fehlgeburt sein könnte. Es ist wirklich sehr, sehr arg. Man ruft auch sofort den Arzt hinzu, der sich da gleich kümmert. Und Ophelia natürlich arg verstört von dieser ganzen Geschichte, muss auch erstmal getröstet werden. Und das übernimmt Mercedes. Und in dieser Unterhaltung kommt, glaube ich, auch schon raus, ja, Ophelia weiß, dass Mercedes da irgendwas mit den Leuten vom Berg zu schaffen hat. Aber Ophelia sagt auch, ich verpetz dich nicht. Ich will, also mach dir keine Sorgen, ich bin da auf deiner Seite. Mercedes summt ein Schlaflied, damit Ophelia sich beruhigen kann. Und dann sieht man eine Überblende, dass Mercedes eben, ja, sie hat was mit den Rebellen vom Berg zu schaffen. Es geht um ihren Bruder Pedro, der ist ein Teil von diesen Rebellen und sie hilft denen aus. Sie
Ja, ich will nur ganz kurz einwerfen, dieses Lied, das sie singt, das ist übrigens auch das Titellied des Films.
Ja.
Also quasi dieses, was man immer wieder hört, was auch das erste ist, was man, glaube ich, im Film hört. Also das fängt mit dieser Musik an. Die zieht sich quasi wie ein Thema durch den Film. Und das singt sie jetzt hier auch, deshalb, das wollte ich nur noch mal kurz betonen. Mhm. Und das Lied ist wirklich schön.
Wenn man so will, ist sogar das Lied so ein bisschen rebellisch, sage ich jetzt mal, weil es ist ein Schlaflied und Mercedes sagt, aber ich weiß den Text nicht mehr. Das heißt, eigentlich kann ich das Schlaflied ja nicht singen, weil ich habe keine Worte, die ich singen kann. Und dann heißt es, sing's trotzdem. Und dann summt sie eben. Und das ist aber eigentlich ziemlich genial, weil so dadurch, dass das nur eine gesummte Melodie ist und keine wirklichen Worte als Bedeutung hat, ist man so, man kann frei assoziieren, was man mit dieser Melodie empfinden will.
Ja. So, okay, aber weiter zurück im Text. Also sie trifft sich mit, oder sie hat da ihren Bruder, den sie gerne retten will.
Genau, es wird auch gesagt, sie muss denen, wie gesagt, Sachen bringen, um die irgendwie zu versorgen. Ich glaube auch, sie bringt ihnen an dieser Stelle bereits den Schlüssel und sagt ihnen, dass es eben diesen großen Lagerraum gibt. Dass es aber eine blöde Idee wäre, sofort diesen Lagerraum jetzt anzugreifen, weil sie sollten am besten erst ein bisschen warten, damit der Kapitän nicht auf die Idee kommt, dass sie den Schlüssel zum Raum haben, weil es gibt nur einen einzigen Schlüssel zum Lagerraum. Und klar, sie würde auffliegen, wenn dieser Schlüssel plötzlich weg wäre.
Ja. Hier übrigens eine interessante Parallele auch wieder, ne? Ophelia hat auch gerade einen Schlüssel von einem fetten Frosch geklaut und den Pan gebracht. Und jetzt haben wir hier dieselbe Parallele nochmal. Nach dem Bankett quasi den Schlüssel vom Offizier.
Ja, der Pan, wo wir es schon ansprechen, erscheint auch in Ophelias Zimmer und ist fuchsteufelswild, weil sie ihre Aufgabe nicht erfüllt hat. Und Ophelia sagt so, ja, das ging nicht, meine Mama war krank. Ja, das ist keine Ausrede. Und dann drückt er ihr eine Alraune in die Hand und sagt ihr, die tust du in eine Schale voll mit Milch und stellst das unters Bett. Und die bekommt jeden Tag 2 Tropfen Blut und dann passt das schon. Und jetzt haben wir das geklärt und jetzt mach gefälligst deine Aufgabe.
Ja. Übrigens, diese Szene finde ich genial, wenn der Founder im dunklen Zimmer steht und quasi sich noch bücken muss, weil er sich fast den Kopf an der Decke stößt. Ja. Und so, es ist halt nochmal was anderes, wenn man diesen riesigen Faun irgendwo sieht, so im Freien neben den Bäumen, und wenn man den dann aber im Schlafzimmer sieht. Und Doug Jones hat sich übrigens auch sehr beschwert, als er dann mit diesem Kostüm am Ende der Szene rückwärts in den Schatten gehen muss und dabei, und dabei auf Spanisch was sagen muss. Hat er gesagt, es war schrecklich, aber er hat es geschafft.
Wow. Ja, Respekt dafür, weil das sah auch nicht sehr einfach aus.
Ja, in diesem riesigen Kostüm auf Spanisch, und er musste ja auch noch Schauspielern dabei. Er musste ja nicht nur einfach einen Text vorlesen, sondern auch so ein bisschen zumindest so wirken, als wüsste er, was er da sagt.
So, jetzt kommt so der Part, der vermutlich den meisten, oder mir ging es zumindest so, der den meisten bildlich am stärksten in Erinnerung bleibt. Der Faun hat Ophelia seine Feentasche gegeben, in der die 3 Feen sitzen, die sie da auch durch die Gegend geleiten. Und sie sollen mit der Kreide eine Tür an die Wand malen, weil durch diese magische Tür kann sie dann in dieses andere Reich eintreten. Und sie wird vorher ein paar Mal ganz strikt darauf hingewiesen, du wirst dort einen Tisch sehen, voll mit Essen und Getränken. Und du darfst nichts davon essen und nichts davon trinken. Es ist verboten. Und das hat so ein bisschen, als ich das gehört habe, habe ich sofort gedacht, das erinnert mich an die griechische Mythologie. Weil die Griechen haben da eine Sage, dass man, wenn man in die Unterwelt geht, nichts von dem Tisch essen darf. Weil wenn man etwas davon isst, muss man dort bleiben. Und ich glaube auch, das ist hier angespielt, weil wenn Ophelia späterhin etwas von diesem Tisch isst, wie es dann natürlich sein muss, isst sie 2 Trauben. Und in der griechischen Sage sind es 2 Granatapfelkerne, die gegessen werden. Mhm. Und auch wieder mit Betonung auf 2, also.
Ich glaube, das hat er sogar auch im Audiokommentar angesprochen. Also, weil jetzt, wo du Granatapfelkerne sagst, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, das hat er angesprochen. Und diese Szene ist einfach, genau, die bleibt jedem im Kopf. Was man hier auch noch bedenken muss, das hat er auch noch mal extra im Kommentar angesprochen. Wir sind hier immer noch sehr kurz. Also das ist ja nicht so, dass da jetzt einige Zeit vergangen ist, sondern ist so, Ophelia ist im Dreck gelandet und durfte deshalb nicht beim Abendessen mitmachen. Mhm. Ophelia hat noch nichts gegessen. Und es ist jetzt schon mitten in der Nacht, beziehungsweise der nächste Morgen. Wer weiß, wann sie genau das letzte Mal was gegessen hatte. Und dann ist es natürlich besonders hart, dann so eine Aufgabe zu machen.
Oh ja.
Und grundsätzlich, das hat Guillermo del Toro auch mehrfach betont, hier ist auch ganz klar, ne, diese Widerspiegelung. Da ist dieser große Tisch voller Essen und wir hatten gerade eine Szene vom Bankett. Und hier ist auch so dieser Pale Man, über den wir gleich noch genauer reden werden, der sitzt da und hat so viel Essen vor sich, isst aber nichts davon, rührt nichts an, aber er hat einen Stapel Schuhe neben sich, weil was er halt isst, sind kleine Kinder. Das soll das verdeutlichen. Und Guillermo del Toro hat auch selbst gesagt, das ist auch so ein Zeichen nochmal vom, wo er auch nochmal an den Holocaust erinnern will, quasi mit diesen Bildern von den Stapeln von Schuhen, das sieht man ja da auch häufiger.
Ja, also vielleicht noch ganz kurz zur Vorleitung der Szene, was noch passiert in dem Rebellenlager, was ganz lustig auch wiedergespiegelt ist. Man hat eine Szene, dass jemandem ein Bein abgetrennt werden muss, weil das Bein arg verletzt ist. Und man sieht, wie der Arzt mit der Säge in das Bein reinschneidet. So diesen ersten Schnitt hinein, noch bevor Blut fließt. Aber man sieht nur diesen ersten Schnitt hinein und dann schaltet es weg. Und dann bekommen wir diese Reise von Ophelia zu diesem Monster, das, was die Malereien an den Wänden zumindest ausdrücken, seine Kinder auch zuerst zerschneidet und irgendwie so Arme ab, Beine ab und dann anfängt, die zu essen. Ja. Was irgendwie dann auch visuell nochmal genau das hochruft, was du ja gerade gesehen hast.
Stimmt, also Guillermo del Toro spielt die ganze Zeit mit Verbindungen und Bildern und Verknüpfungen.
Oh ja.
Und das ist wirklich super, ja. Und dann sind wir in diesem Raum, ja?
Genau. Ich möchte nur noch kurz, also die Illustrationen, die an den Wänden sind, sind von Carlos Jiménez und die sind großartig. Also ich möchte das nur noch mal wirklich herausstellen, weil die sehen zum einen wirklich drastisch aus mit abgeschlagenen Köpfen und Blut und Knochen überall, während dieses Monster die Kinder frisst. Und zum anderen, die setzen, wie du gesagt hast, dieser Pale Man, der da am Tisch sitzt, der bewegt sich überhaupt nicht. Das heißt, erstmal lernen wir nur über die Bilder, wer das ist und was der wohl tut.
Mhm.
Und Ophelia schaut sich diese Erscheinung an und da muss man sagen, das Design dieses Monsters ist einfach grandios. Das sieht aus wie ein sehr, sehr dünner Mann, also mit wirklich ganz, ganz dünnen Beinen, komplett bleich, deshalb Pale Man, hat keine Augen, hat eigentlich auch nur zwei Nasenlöcher und ganz faulige Zähne und hat aber überall Hautlappen herunterhängen. Mhm. Und ich habe irgendwo auch gehört von den Maskenbildnern, dass wohl der Auftrag war, man soll einen Mann darstellen, der sehr fett war und sehr schnell sehr viel Gewicht verloren hat. Und deshalb
ganz genau.
Baumeln auch die Hautfalten da überall rum. Und
genau, weil er schon sehr lange nichts mehr zu essen hatte jetzt und entsprechend einfach nur da sitzt. Also nichts mehr zu essen ist gut gesagt, ne? Eigentlich hat er ja genug vor sich stehen, aber das schmeckt ihm scheinbar nicht. Hier ist auch ganz interessant, oder was wolltest du noch sagen?
Nee, ich wollte wegen dem Essen, diese ganze Szene ist sehr rot. Also die Wände sind leicht rot, das Monster hat so leicht rosafarbene Schattierungen und das Essen ist eben nur rote Früchte. Trauben, Granatapfel, Apfel, Johannisbeeren.
Ja.
Also es erinnert auch sehr an Blut.
Auf jeden Fall. Und jetzt ist es so, in dieser Szene, sie hat eigentlich einfach eine ganz einfache Aufgabe, ne? Sie soll mit einem Schlüssel ein bestimmtes Schloss öffnen und dort was rausholen, ne?
Genau.
Und jetzt ist es aber so, und das hat auch, darauf hat auch dann Guillermo del Toro nochmal so ein bisschen hingewiesen im Audiokommentar. Es ist ja so, diese Feen, die sagen ja auch zuerst, nee, geh an diese Tür oder so. Und sie hört ihnen aber nicht zu und macht was anderes und hat das richtige Fach und findet dort auch das, was sie sucht, ne? Mhm. Also hier ist es dann so, das war ihm auch ganz wichtig, Del Toro, sie wird quasi auch mal belohnt, wenn sie nicht das macht, was ihr gesagt wird. Und ja, dann, sie hat nicht auf das gehört, was ihr gesagt wurde, und es hat sich gelohnt. Und dann direkt danach ist sie dann aber wieder, sind wir am selben Punkt, sie ist hier, sie sieht dann diese Traube, nimmt die in die Hand und die Feen sagen auch, nein, nein, mach das, also wackeln so hin und her. Ja. Und hier, es hat ja gerade sich gelohnt, nicht zu gehorchen, also ach, die machen nur, die labern nur Scheiße. Und dann isst sie diese Traube.
Ja.
Und dann sehen wir, warum dieser Mann keine Augen hat.
Ja.
Weil er hat Augen, nur nicht da, wo wir sie haben.
Ja, er hat sie vor sich auf dem Teller liegen. Das hat sich Ophelia auch am Anfang ganz schön aus der Nähe angeschaut. Aber jetzt wird er wach, weil jetzt hat ja jemand was von seinem Tisch gegessen. Und dann setzt er sich die Augen in die Hände und guckt erstmal, sieht Ophelia und versucht auch sofort, sie sich zu schnappen. Die Feen lenken ihn ein bisschen ab, also schnappt er sich stattdessen die Feen und frisst die.
So.
Und
jetzt will ich dich mal, jetzt will ich dich mal hier testen, weil diese Szene, die spielt auf was an, über das wir sogar schon im Podcast sehr tiefgehend besprochen haben.
Ich kann es mir denken, weil ich hätte es nämlich selbst damit, es spielt garantiert auf Goya an, oder?
Genau,
so sieht's auch aus.
Saturn devouring his sons, also ein Gemälde, über das wir in Folge 4 oder 5, glaube ich, sehr tiefgehend gesprochen haben. Genau, also das ist wirklich, das hat Guillermo del Toro selbst im Audiokommentar gesagt, dass diese Szene genau darauf anspielt. Für all, die es nicht wissen, Folge 4 oder 5 über Goya, Gore von Goya.
Ja, das, also er nimmt wirklich die Feen halb ins Maul und zerreißt die. Und man sieht das Blut spritzen. Es ist erstaunlich drastisch wiederum. Und da gab es ein Making-of, das ist so halbstündig. Das kann man auch auf YouTube finden. Wir werden es in den Quellen verlinken. In dem Making-of war einer der Special-Effects-Macher, die eigentlich für die digitalen und CGI-Effekte zuständig waren. Everett Burrell. Wem der Name nichts sagt, mir hat er auch nichts gesagt, der war auch schon bei Day of the Dead mit am Set und kannte sich eben damit aus, wie man Zombie-Bisse animiert. Und er hat sich dann mit Del Toro unterhalten über diese Szene. Und Del Toro war ein großer Fan davon, wie blutig und brutal diese Bisse aussahen und meinte dann, ja, okay, genau das möchte ich bitte in meinem Märchenfilm haben. Und dieser Everett Burrell fängt eben im Interview an zu lachen und sagt, ja, deshalb haben wir in diesem einen Moment dann quasi einen Zombie-Film aus diesem Märchenfilm gemacht. Und da haben es richtig blutig werden lassen.
Hat er auch wirklich. Also diese Szene, selbst wenn es nur Feen sind, es ist sehr blutig, es spritzt das Blut. Es ist wirklich so richtig gore, wirklich wie das, was wir hier die ganze Zeit schon seit Monaten besprechen.
Vor allen Dingen, Es ist Gore von einem Gore-Macher quasi, also von jemandem, der das normalerweise für Zombie-Filme macht, in einem Märchenfilm. Das kann man nicht deutlich genug sagen.
Auf jeden Fall. Also es ist wirklich, es ist aber auch wirklich toll. Und dann, nachdem diese Feen dann eher weniger es geschafft haben, den Pale Man lange abzulenken, rennt er dann auch Ophelia hinterher. Mhm. Und die flüchtet und schafft es dann im letzten Moment, indem sie ein Viereck mit Kreide an die Decke malt, dort rauszukommen und zu flüchten. Und hier sagte Guillermo del Toro, dass er diesen Film auch einmal gesehen hat, also im Kino geguckt hat, mit Stephen King neben sich.
Oh!
Und er hat gesagt, er hat sogar im Kommentar gesagt, dass das beste Erlebnis war, das er jemals hatte. Er hat Stephen King erschreckt und Stephen King Angst gemacht. Und das war ihn wahrscheinlich das Beste. Wobei ich glaube, Stephen King, der ist eigentlich gar nicht so hart, wie man denkt. Ich glaube, der hat tatsächlich vor sehr vielem noch Angst.
Muss er. Du musst wissen, wovor du Angst hast, um Horror schreiben zu können. Wenn du vor nichts hast, kannst du das gar nicht rüberbringen. Das ist jetzt nur meine Meinung.
Stimmt. Aber auf jeden Fall, das hat ihn sehr gefreut. Würde mich auch. Stell dir vor, jemand wie Stephen King guckt, was du machst und kriegt Angst. Also ja, Und dann ist er entkommen.
Genau. Wir haben danach auch wieder einige Szenen mit den Rebellen, in denen es eben wieder darum geht, wir brauchen Essen, wir brauchen Verpflegung, wir brauchen Medizin. Das mit dem Kapitän, das funktioniert alles nicht so, wie das soll. Wir haben Szenen, in denen Ophelia sich um die Alraune kümmert. Und dann währenddessen, weil sie dazu unterm Bett der Mutter sitzt, auch dann hört, dass der Kapitän zum Arzt sagt, wenn es hart auf hart kommt, dann retten sie das Kind, weil die Frau ist ihm egal.
Mhm. Für alle, die es noch nicht wussten, er sagt es auch nochmal.
Ja, er sagt sehr deutlich. Wir können ein bisschen durchspringen. Es kommt zu einem Rebellenangriff, währenddem man eine weitere Gore-Szene eigentlich sieht, weil einem Mann wird in den Hals geschossen. Und man sieht diese Wunde sehr klar. Also die Kamera hält da genau drauf. Und ich sage jetzt mal, der Gag, in Anführungszeichen, daran ist, dass der Kapitän mit diesem Mann reden will. Aber das geht eben jetzt nicht mehr, weil der Hals ist ja zerschossen. Mhm. Und er versucht das eine Weile und man sieht das Blut auch so ein bisschen sprudeln. Und dann heißt es ja, okay, das hier bringt nichts. Wir erschießen den. Einen anderen Rebellen können sie allerdings mitnehmen und verhören. Das sind ziemlich demütigende Szenen. Also in erster Linie ist es verspotten, weil dieser Mensch stottert. Und es wird sich da ein bisschen drüber lustig gemacht. Der wird auch späterhin stärker gefoltert. Man sieht nicht, wie er gefoltert wird. Man sieht quasi nur das Ergebnis, das auch sehr arg ist. Also die Hand ist vollkommen deformiert. Das Gesicht ist wirklich dick geschwollen von den ganzen Schlägen. Mhm. Also das ist arg unschön. Und das Ganze wird nochmal konterkariert mit einer fantastischen Szene, weil Ophelia eben in ihrem Zimmer nochmal Besuch vom Pan bekommt und eben versucht zu sagen, ja, kleiner Unfall, und ihm dann die eine Fee zurückgibt, die es dann da rausgeschafft hat. Die Fee verpetzt sie aber sofort und der Pan ist wiederum vollkommen wütend und schreit sie eigentlich an, dass jetzt muss sie halt hier bleiben. Das hier kann alles so nicht sein. Sie hat sich ja an gar nichts gehalten, die Regeln wurden verletzt und dann geht er wieder. Und das Ganze sieht wirklich sehr, sehr hoffnungslos aus. Es gibt einen, also ich springe ein bisschen durch die Ereignisse, weil da wirklich jetzt sehr viel im Hintergrund noch passiert, was für uns nicht so interessant ist. Der Kapitän und der Arzt streiten sich ein bisschen. Und im Verlauf des Streites, es geht darum, dass der Kapitän unbedingt einen Gehorsam fordert, auch wenn der Gehorsam keinen Sinn macht. Und der Arzt sagt eben, nur so jemand wie sie kann das. Also ein fühlender, denkender Mensch leistet nicht durchgehend unbedingten Gehorsam. So funktioniert die Welt nicht. Er wird dafür erschossen. Und wie der Zufall es will, kaum ist der Arzt erschossen, ruft jemand den Kapitän, weil wir brauchen einen Arzt, ihre Frau. Sie liegt in den Wehen. Mhm. Ja, weil der Arzt allerdings leider tot ist, bringt das leider nichts mehr. Das Baby überlebt es, die Mutter überlebt es nicht. Wir sehen die Beerdigung der Mutter.
Noch ganz kurz, wir haben jetzt eine Stelle ein bisschen übersprungen, die ich noch ganz kurz ansprechen wollte mit der Alraune. Mhm. Da ist nämlich tatsächlich kurze Zeit diese Szene, in der jetzt der Mutter besser geht, nachdem sie die Alraune unter sich hat. Und dann findet aber Vidal diese Alraune und verbrennt sie oder zwingt, oder die Mutter zwingt dann sogar das Mädchen, sie zu verbrennen, was auch wieder in diese Richtung die letzte Hoffnung aufgegeben quasi.
Ja.
Und direkt danach geht es ihr quasi wieder schlechter. Also das ist wirklich so, die Alraune hat scheinbar geholfen.
Ja. Das ist auch so ein Fall von, ist es real oder nicht? Weil sobald die Alraune tot ist, stirbt nämlich auch kurz drauf die Mutter.
Mhm. Um genau zu sein, hat Del Toro sogar angesprochen, dass diese Alraune wohl vorher im Film sogar in der Küche zu sehen ist. Also es ist scheinbar einfach eine Pflanze, die in der Küche haben und damit arbeiten. Und entsprechend ist es dann sogar noch, wo kam die jetzt wirklich her? Hat sie sie vielleicht geklaut und auch in ihrer Fantasie sich das gespielt? Aber ja, wer weiß.
Ja, also wir gehen weiter relativ rasch durch den Film durch. Es ist so, dass Mercedes vom Kapitän beauftragt wird, etwas aus dem Lagerraum zu holen und auch einfach losgehen will. Und jetzt ist es allerdings so, während eines Rebellenangriffes ist dem Kapitän aufgefallen, dass die Rebellen einen Schlüssel hatten, um ins Lager zu kommen. Mhm. Er weiß, es gibt nur einen Schlüssel, also testet er Mercedes, indem er sagt, geh du mal dahin. Und dadurch, dass sie nicht irgendwie sagt, ich habe keinen Schlüssel, sondern einfach losgeht, weiß er, oh, du arbeitest irgendwie mit denen zusammen. Er pfeift sie auch nochmal zurück und gibt ihr den Schlüssel, den er gefunden hat, und sagt, ja, brauchst du den nicht? Du musst aufpassen. Und es ist ziemlich, also Mercedes ist in dem Moment auch sehr klar, bei der nächsten Gelegenheit würde er sie wahrscheinlich, genau, er wird sie umbringen. Deshalb möchte sie weglaufen. Sie sieht es irgendwie als, ja, als ihre Pflicht, Ophelia das zu sagen, weil Ophelia jetzt, nachdem ihre Mutter tot ist, ja wirklich keine Vertrauensperson hat, außer Mercedes. Mhm. Ja. Und als sie das Ophelia sagt, will Ophelia auch unbedingt mit ihr weglaufen. Die beiden kommen nicht weit. Sie kommen bis so ja, Anfang des Berges und werden dann von Kapitän Vidal wieder eingesammelt. Mercedes wird in den als Folterkeller umfunktionierten Lagerraum gesteckt und Ophelia wird in ihr Zimmer eingesperrt. Und wir haben vorher im Film gesehen, dass Mercedes für den Fall eines Falles ein Messer in ihrem Kleid versteckt hat. Das Messer kommt jetzt auch zum Tragen. Sie kann ihre Fesseln aufschneiden und weil der Vidal sie als Frau und Bedienstete nicht ernst genommen hat und ihr den Rücken zugedreht hat, kann sie ihn auch mit dem Messer angreifen. Sie richtet ihn auch ziemlich übel zu. Also sie sticht von hinten und von vorne in ihn rein und ritzt ihm die Wange auf. Und das also sieht wirklich ziemlich den Mundwinkel, arg aus.
Genau. Hier hat Del Toro übrigens auch noch gesagt, die haben wirklich geguckt, dass das Messer, das sie hat, ein Messer ist, das sie in der Küche finden kann, das lang genug ist, um ihn zu verletzen, aber nicht so lang, ihn zu töten. Also es ist wirklich so, es wäre sehr gut möglich, wenn du mit so einem Messer, mit diesem Messer so gestochen wirst, dass du dann überlebst. Auch auf solche Sachen hat er tatsächlich geachtet. Und genau, weil Vidal überlebt.
Genau.
Er ist entstellt, er ist verwundet, aber er lebt noch.
Ja. Mercedes entkommt in den Wald, was auch eine ziemlich spannende und haarsträubende Szene ist. Sie wird dort auch gerettet von den Rebellen. Und die Rebellen haben vorher im Film angekündigt, dass sie Verstärkung bekommen. Die Verstärkung ist jetzt wohl eingetroffen, denn sie beschließen, dass sie diesen Landsitz stürmen wollen. Und Mercedes sagt eben, Ophelia ist noch dort und sie möchte Ophelia da rausholen. Derweil bei Ophelia erscheint der Pan, der sagt, ich gebe dir eine letzte Chance. Pass mal auf, ich habe mir das anders überlegt. Du musst nur alles machen, was ich dir sage. Wenn du alles machst, was ich dir sage, dann ist die letzte Aufgabe erledigt und dann können wir das hier doch noch retten. Du bringst deinen Bruder ins Labyrinth. Und sie sagt eben, ja, ich bin aber doch hier eingesperrt. Und dann sagt er, du hast doch die Kreide. Die macht doch Türen. Mhm. Und das ist alles, was wir von der Szene sehen. Und das ist auch die Szene, auf die ich anspiele, wenn ich sage, es wirkt, als wäre es real, weil, Spoiler, Ophelia entkommt aus diesem Zimmer. Und es wird nie erklärt, wie, aber wenn später Leute in dem Zimmer nach ihr suchen, sieht man eben so eine Kreidetür an der Wand gemalt. Was eben so stark darauf hindeutet, so okay, hat die sich jetzt wirklich mit der magischen Tür da aus dem Zimmer rausgestohlen? Weil irgendwie muss sie rausgekommen sein.
Ja. Und wie gesagt, Del Toro sagt, er lässt es relativ offen, aber er glaubt ja auch, dass es alles real ist. Mhm. Also, ja, macht Sinn, passt dann.
Ja. Wir haben nach dieser kurzen Panbegegnung auch sofort wieder unsere nächste brutale Szene, die jedes Mal, wenn ich sie sehe, dafür sorgt, dass sich meine Zehen einkringeln und sich alles in mir zusammenzieht. Der Kapitän ist ja verletzt und der Kapitän als echter Mann versorgt sich selbst. Man stellt sich dann mit einer langen gebogenen Nadel vor den Spiegel und beginnt sich diesen Mund wieder zuzunähen.
Ja.
Damit dieser Schlitz an der Seite endlich wieder versorgt ist. Das ist unglaublich unangenehm zu sehen. Und da war es wohl auch so, dass sie ihm dafür wohl eine Silikonmaske über diese Stelle gelegt hatten, damit er, wenn er quasi die Nadel durchzieht, man sieht richtig, wie dieses Silikon quasi so hautähnlich reagiert und so leicht wackelt. Und wenn man an dem Faden zieht, dann zupft man quasi so ein bisschen die Haut mit. Es ist unglaublich unangenehm zu sehen. Immerhin nicht blutig, aber
ja, aber sehr, trotzdem, sehr es passt trotzdem in unser Gore-Thema. Und oh ja. Jetzt ist hier der Punkt, wo ich da noch einen weiteren Punkt ansprechen will, den Del Toro sehr gerne macht und gerne in seinen Filmen anbringt. Und zwar, dass dieser Böse, der ist innerlich zwar von Anfang an böse, aber äußerlich sieht er eigentlich immer noch gut aus. Bis jetzt. Und das ist in den meisten seiner Filmen so. Gegen Ende wird der Böse dann irgendwie entstellt, sodass das Innerliche nach außen tritt. Und wir dann sehen, okay, der ist nicht gut, der ist ein Monster. Und jetzt sieht er halt auch wie eins aus. Jetzt passt außen zu innen.
Ja, apropos Monster. Der Kapitän hört, dass die Verstärkung unterwegs ist. Und Ophelia hat es inzwischen zu ihm geschafft, weil in dem Raum, in dem er steht, ist eben auch ihr Bruder, den sie ja mitnehmen will. Und um ihren Bruder dort rauszubekommen, tut sie ein wenig von der Beruhigungsmedizin, die ihre Mutter früher immer bekommen hat, in das Getränk des Kapitän. Das heißt, der Kapitän beginnt zuerst Alkohol zu trinken, wegen seiner Wunde, um das so ein bisschen auszubrennen und zu sterilisieren. Und zusätzlich hat er jetzt aber auch noch Beruhigungsmittel intus und das merkt er auch sofort, weil er fängt an zu schwanken, er sieht nicht mehr korrekt. Er bemerkt, dass Ophelia mit dem Baby nach draußen läuft, schnappt sich sofort seine Pistole und rennt ihr hinterher. Und Ophelia steuert natürlich auch gleich das Labyrinth an, um eben den Pan zu erreichen. Und der Pan hat den Dolch in der Hand, den sie in ihrer Aufgabe mit dem Pale Man aus der Wand gezogen hat, hinter dem Schloss. Ja. Und der Pan sagt auch die ganze Zeit, komm, gib den Bruder her. Und sie sagt aber nein, weil sie sieht ja, er hat ein Messer in der Hand und sie möchte zuerst wissen, was das soll. Und dann erklärt der Pan, man muss das Blut eines Unschuldigen opfern, ansonsten geht die Tür nicht auf. Und was soll sie denn mit dieser Rotznase? Sie kann zurück in das heilige unterirdische Reich. Sie soll ihm jetzt das Baby geben, aber Ophelia weigert sich. Mhm. Und dann kommt Vidal mit in diese Szene hinein. Und Vidal sieht den Pan gar nicht. Er sieht nur Ophelia mit dem Baby. Man kann sich darüber streiten, ob das deshalb ist, weil der Pan nicht da ist, oder ob das deshalb ist, dass er hat Beruhigungsmittel und Alkohol intus, ob er den Pan einfach nicht sieht, weil er den für irgendwie einen Hintergrundgestaltung hält in diesem Labyrinth.
Wir haben ja schon am Anfang gesagt, der Pan, der ist so ein bisschen wie ein Teil des Waldes. Wenn der sich einfach ein bisschen, es ist auch dunkel, wenn der sich einfach ein Stück nach hinten stellt oder so und sich nicht bewegt, könnte er nicht auffallen.
Ja, der Pan sieht, dass Kapitän Vidal angekommen ist und beschließt, diese Sache regelt sich von selbst und tut ein paar Schritte zurück. Und tatsächlich, der Kapitän nimmt Ophelia zuerst das Baby ab, dann erschießt er das Kind, also Ophelia, er erschießt Ophelia und dreht sich um und geht. So als wäre das Normalste der Welt.
Ja.
Er bringt sein Baby aus diesem Labyrinth nach draußen, aber er wird von den Rebellen schon erwartet, die ihm auch wiederum das Baby abnehmen. Und er möchte gerade seine große Rede schwingen, von wegen, das ist meine Uhr. Wenn ich die auf den Boden werfe, sagt ihr meinem Sohn. Und er wird unterbrochen. Es wird gesagt so, wir sagen deinem Sohn überhaupt nichts. Dein Sohn wird gar nicht wissen, dass es dich gab. Und dann würde er erschossen. Auch diese Erschießungsszene, die von Ophelia nicht. Die von Ophelia ist so, wie man eine Erschießungsszene in einem Märchen vermutlich drehen würde. Nämlich man hört den Schuss und man sieht, Ophelia blutet irgendwo. Man sieht es aber auch nur deshalb, weil sie eine blutige Hand hochhebt und dann einfach umfällt. Vidal sehen wir sehr direkt sterben. Wir sehen wirklich, wie da ein Loch in der Wange ist, wie sich das Auge blutunterlaufen nach oben rollt, unter dem der Schuss war. Also das ist auch wieder erstaunlich drastisch in dem Moment. Und ja, Vidal ist tot. Mercedes findet Ophelia in der Mitte des Labyrinthes und stellt eben auch fest, dass sie im Sterben liegt, beginnt wieder für sie zu summen, sodass wir jetzt die Wiederholung der Anfangsszene des Films haben, wo man das Summen hört und die sterbende Ophelia sieht. Allerdings, Ophelias Blut tropft eben in den Steinkreis hinein und dadurch, dass sie eine Unschuldige ist, quasi wird dieses Reich jetzt für sie geöffnet und man sieht, plötzlich eine Überblende in ein sehr goldenes, sehr märchenhaftes Reich, in dem Ophelia vom König und von Königin empfangen wird. Da sind drei Throne. Der dritte Thron ist leer. Offensichtlich ist er für sie gedacht. Sie hat jetzt auch teure Gewänder an und nicht mehr die Kleider, die sie vorher anhatte. Und der Pan ist auch anwesend. Die Feen sind wieder alle da. Und ja, es wird eben gesagt, dass diese letzte Aufgabe war die wichtigste von allen und man freut sich, dass sie sich richtig entschieden hat. Und dann sieht man die sterbende Ophelia nochmal lächeln. Mercedes weint und dann setzt die Erzählung, die zu Beginn des Films anfing, nochmal an und erzählt eben, die Prinzessin ist wieder zurück in ihrem Reich. Sie regiert dort sehr lange mit Gerechtigkeit und mit Güte. Und man würde aber immer noch Spuren der Prinzessin von ihrer Zeit auf der Erde sehen. Und dazu sieht man dann nochmal diese Gespenstschrecke und ein Blümchen auf einem Baum und dann ist der Film vorbei.
Ja. Und es ist einfach, man muss sich überlegen, da hat sich Guillermo del Toro tatsächlich entschieden, das Happy End des Filmes zu gestalten, dass das Mädchen stirbt. Das ist ja was. Das ist was, ja, also es passt halt wirklich wunderbar in diese Märchenwelt und in diese ganze Gestaltung. Es endet aber im Endeffekt wirklich damit, dass ein kleines Kind erschossen wird und stirbt.
Ja.
Was wiederum, das ist alles, weil Guillermo del Toro, er hat auch diesen Film, soweit ich weiß, quasi selbst finanziert. Und ja, es gab noch Produzenten, aber ihm war wichtig, dass er hier komplett das Sagen hat. Und wahrscheinlich wäre das ein Hollywood-Film, wäre der hier in Amerika gedreht worden mit passendem Budget. Das Ende wäre irgendwie anders. Ich glaube nicht, dass der so enden würde. Vieles wäre anders.
Oder Ophelia wäre älter, weil Kinder kann man nicht erschießen, aber 20-Jährige, die Teenager spielen, die kann man erschießen. Also wäre sie vermutlich irgendwie plötzlich angeblich 16 gespielt von einer 26-Jährigen.
Es ist auf jeden Fall verrückt und aber der Film ist wirklich so gut. Ich habe gerade, als du das Ende jetzt nochmal erzählt hast, mich halt gleichzeitig auch nochmal dran zurückerinnert und tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Einfach nur, der Film ist einfach wunderschön und in sich geschlossen. Ja. Einfach ein toller Film.
Er hat ganz viele super interessante Aussagen. Also, wie du gesagt hast, Ophelia hält sich sehr häufig nicht an das, an was sie sich halten soll. Und aber im Endeffekt, auf der einen Seite tötet es sie, auf der anderen Seite ist es aber genau das, was sie machen sollte, weil sie ja jetzt wieder in diesem Märchenreich ist und bei ihren Eltern ist und alles ist jetzt quasi gut. Und am Ende besiegen die Rebellen den Kapitän Vidal. Und das alles ja auch deshalb, weil Ophelia quasi gemacht hat, was sie gemacht hat. Also diese ganzen Erzählungen darüber, dass Ungehorsam und Gehorsam, wie das so abzuwägen ist, das spielt alles eine ganz große Rolle. Allerdings eben auch, und das finde ich so ganz bizarr und fantastisch an dem Film, dass diese brutalen Szenen und die Märchenszenen sich so gegenseitig brauchen. Also
ja, es hängt wirklich so eng zusammen, dass es klar, man könnte diesen Film als dieses typische Märchen erzählen, aber also wirklich einfach nur, ja, es gab diese Prinzessin und die hatte drei Aufgaben, aber man braucht auch irgendwie dieses Drumrum, dieses, wo sie sich befindet, zu welcher Zeit.
Ja.
Und auf der anderen Seite die Geschichte nur über den Kapitän Vidal wäre auch super interessant, ohne die Märchenszenen. Aber da würde auch irgendwie was fehlen. Diese Verknüpfung macht es einfach perfekt.
Absolut.
Und ich finde übrigens, dass das einer der perfekten Filme ist. Also hier, ich würde da nichts anders machen. Wirklich. Ich finde, der Film ist einfach meisterhaft und ja.
Wir hatten auch gerade eben noch, bevor wir angefangen aufzunehmen, so vielleicht das noch zum Schlusswort, wir hatten noch so kurz einen Blick auf die Kommentare zum Buch. Und da hattest du ja auch einen Kommentar rausgesucht, wo es plötzlich hieß, ein Stern, dieses Buch geht gar nicht.
Ja. weil es ist halt, und ja, da kann man drüber streiten. Also ganz kurz, das Buch wurde halt 2019 geschrieben von Cornelia Funke, aber wie es aussieht, wohl auf Englisch. Und es lässt sich, es wird halt zu dem Buch, es wird halt als als Jugendbuch, Kinder- und Jugendbuch verkauft. Ich muss jetzt ganz kurz nochmal das, das Review raussuchen. Es wird halt aber schon mal angepriesen als Kinder- und Jugendbuch und war auch auf der Bestsellerliste deswegen. Und da gab es dann halt, und deshalb, wir haben beide das Buch noch nicht gelesen. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem davon gehört, nämlich als ich das Interview dazu geguckt habe. Aber das Top-Review aus Deutschland, ein Stern vom 9. Juli 2019. Brutal grausam, nichts für Jugendliche. Es ist beunruhigend, dass Bücher mit grausamen Szenen von Folter und Mord auf der Jugend-Bestsellerliste erscheinen. Und dann geht es sogar noch weiter. Der Schreibstil ist hervorragend, wie immer bei Funke, aber weit entfernt davon, von einer jugendlichen Psyche wohlwollend und gut verarbeitet umgesetzt zu werden. Und ich finde, also zum einen ist das so eine, diese übertriebene Haltung von wegen, ja, das ist nichts für Kinder, deshalb ein Stern, beziehungsweise allgemein, das ist nicht so vermarktet, wie es sein soll. Das Buch ist super geschrieben, aber ein Stern, weil passt nicht.
Ja.
Das ist genau. Eine sehr angenehme Review-Art, die auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Und ja, aber zum anderen, ich will das Buch jetzt unbedingt lesen, weil das klingt wirklich interessant und war halt wirklich in Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro. Also er sagt auch, Cornelia Funke hat hier nicht einfach das Drehbuch abgeschrieben, sondern ist es wohl schon eine eigene Erzählung, die das Ganze nochmal verbessert. Und also nicht verbessert unbedingt, sondern aber genug abändert, dass es nochmal einen Grund gibt, das zu lesen.
Es ist eben, also weshalb ich es auch aufgebracht habe noch so zum Schluss ist, es ist eine wunderschöne Überleitung, weil Märchen werden Kindern auch vorgelesen und Märchen scheuen vor Gewalt nun wirklich nicht zurück. Also das werden wir uns auch nächste Woche dann noch mal ganz herrlich detailliert anschauen. Aber ja, dass man sich dann hier beschwert, wie man einem Kind eine gewaltsame Märchenerzählung vorlesen kann, ist auch schon irgendwie ein bisschen amüsant.
Nicht mal einem Kind, sondern Jugendlichen. Wir haben einem ja hier,
ja.
Ja, es ist ein Jugendbuch, es ist kein Kinderbuch, das wird schon gesagt. Wobei der Film, muss man auch dazu sagen, der Film ist ab 16.
Ja,
ich habe den vor, ja, auf jeden Fall, ich habe den vor, bevor Corona angefangen hat, mal im Kino gesehen, weil der lief hier in unserem Programmkino. Und konnte eine Freundin, die Horrorfilme hasst, überreden, mit mir hier reinzugehen. Die fand ihn trotzdem gruselig, aber die fand ihn auch nicht schlecht. Die hatte trotzdem ihren Spaß. Sie war trotzdem ein bisschen angepisst, weil er doch gruseliger war, als sie erwartet hatte. Aber ja, würdest du sagen, Pan's Labyrinth, der passt in den Horror-Podcast?
Ich würde sagen, ja. Also jetzt vielleicht nicht in den Hardcore, ich schaue nur, wo ein Gehirn an der Wand zersplättert, Podcast. Aber ich finde durchaus, also der Film versucht, unheimlich zu sein. Das sieht man an diesen Szenen in der Nacht mit dem Pan, der wirklich sehr zweifelhafte Intentionen hat und den man bis zuletzt nicht wirklich einschätzen kann, bis in die allerletzte Szene nicht. Dann diese Szenerie mit diesem Pale Man, die einfach albtraumerregend ist und großartig
umgesetzt.
Die sogar
Stephen King Angst gemacht hat, ja.
Oh ja. Gut, das kann ich auch verstehen, weil dieses Vieh ist einfach grauenerregend.
Ja.
Und dann eben noch für die, die den Körperhorror ganz gerne mögen, diese wirklich sehr vielen brutalen Szenen mit Flaschen, die Nasen einschlagen und genähten Wangen. Also das ist,
ja.
Als Horrorfilmfan kommt man durchaus auf seine Kosten, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und ja, nächste Woche werden wir dann in die Welt der Märchen nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Hoffentlich nicht ganz so tief wie die gute Ophelia, weil ich will am Ende dann nochmal rauskommen, glaube ich. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Und was ist eure Meinung zum Film? Schreibt uns doch einfach mal bei Instagram oder eine E-Mail fürchtenlehren@gmail.com oder halt einfach auf Instagram @fürchtenlehren. Ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Nee, okay. Ich bin glücklich soweit.
Dann bin ich auch glücklich. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, wir in Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.